Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Bei der Vierschanzentournee der Skispringer gibt es nach dem dritten Springen in Innsbruck einen weiteren Mitfavoriten. Neben David Kubacka und dem Norwegen Granerud machte sich auch der Pole Kamels doch Hoffnungen nach seinem Tagessieg heute.
Es ist eine Riesenbelohnung für meine ganze Arbeit. Ich freue mich auch für meine Teamkollegen, die ebenfalls super gesprungen sind.
Karl Geiger dagegen aus dem deutschen Team erwischte keinen guten Tag und kam nicht über Rang 16 hinaus.
Momentan könnte echt überall reintreten, so kenne ich mich eigentlich gar nicht, aber es ist dann einfach auch emotional und mal heute Abend gut rumbringen, was Gutes essen, morgen Ruhetag und dann starten wir wieder neu.
Mehr zur Vierschanzentournee gibt's hier später und wir sind mit Peter Schlickenrieder verabredet, dem Teamchef der deutschen Langläufer, die aktuell auf der Tour de Ski unterwegs sind. Zudem ist Ruderer Maximilian Planer ins Training mit dem Deutschlandachter in diesem Olympia gestartet. Wie es lief, erzählt er uns gleich hier und wie die Fans des englischen Traditionsclubs FC Bury ihren aus der Liga bereits ausgeschlossenen Fußballverein nicht aufgeben, sondern versuchen zu retten, das berichtet gleich Henrik Buchheister. In der Fußball-Bundesliga läuft die Partie des FC Bayern München gegen Mainz 05. 54 turbulente Minuten sind bereits rum. Turbulent deswegen, weil die Bayern mit 1:2 hinten liegen. Die Mainzer sind zunächst mit 2 Toren in Führung gegangen in der 32. Minute durch Jonathan Burkhardt, gefolgt von Alexander Hack in der 45. Minute. Jetzt in Halbzeit 2 in der 51. Minute, dann der Anschlusstreffer der Bayern durch Joshua Kimmich. Die Topclubs der Fußball-Bundesliga gehen den ganz schweren Aufgaben im Achtelfinale des DFB-Pokals aus dem Weg. RB Leipzig trifft beispielsweise auf Zweitligist VfL Bochum und Borussia Dortmund empfängt Bundesliga-Absteiger SC Paderborn. Das dürfte den BVB doppelt freuen, nachdem er ja bereits heute Nachmittag gegen den VfL Wolfsburg in der Bundesliga gewinnen konnte. Burkhard Hupe.
Borussia Dortmund hat seine schwarze Heimserie also beendet, dieses 2:0 gegen den VfL Wolfsburg. Unter dem Strich sicherlich verdient der Erfolg, aber die Wolfsburger haben es den Dortmundern richtig schwer gemacht. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit waren die Niedersachsen eigentlich das bessere Team, hatten aber nicht das nötige Glück. Im Abschluss, im zweiten Durchgang, brachte eine Ecke das 1:0 durch ein Kopfballtor von Akanji. Wolfsburg setzte daraufhin alles auf eine Karte, fand aber einfach keinen Weg gegen die engmaschige Dortmunder Abwehr, um zum Ausgleich zu kommen, und dann sorgte ein Kontertor von Jadon Sancho für die Entscheidung. Bei den Dortmundern auch Erling Haaland wieder mit an Bord. Er setzte das ein oder andere Ausrufezeichen. Also so langsam scheint der Weg wieder nach oben zu gehen für den BVB.
Ja, und Dortmunds Torschütze Manuel Akanji, der sagte nach dieser Partie:
Vor allem, wenn es nicht aus dem Spiel immer klappt, ist es manchmal auch gut aus dem Standard. Schon kurz vor der Halbzeit hatte Marco einen guten Freistoß, der nicht reinging. Und solche Standardtore sind natürlich auch sehr wichtig für uns. Das gibt uns Rückenwind und so konnten wir weiter die Null hinten halten zum Glück. Und am Schluss hat Jane noch für die Entscheidung gesorgt.
Eine Liga tiefer im Fußballunterhaus gibt es einen neuen Tabellenführer. Der Hamburger Sportverein setzte sich am 14. Spieltag überraschend mit 3:1 gegen Jahn Regensburg durch und löst damit Holstein Kiel auf Rang 1 ab. David Kinsombi sorgte für den ersten HSV-Treffer in diesem Spiel.
Allen voran, dass wir mit 3 Punkten starten konnten jetzt in den restlichen Verlauf der Saison. Haben uns viel vorgenommen für die Rückrunde und ich denke, das ist ein gelungener Start. Wir wissen alle, dass es keine Punkte zu verschenken gibt. Kann hinten raus nochmal sehr, sehr eng werden und die Punkte, die wir jetzt schon mal einsammeln, die kann uns keiner mehr wegnehmen.
Der HSV also neuer Tabellenführer, auch weil die zuvor 8 Spiele unbesiegten Kieler kalt erwischt wurden. Holstein Kiel verlor nämlich 1:2 gegen den VfL Osnabrück. Matthias Dröge.
Dieses Spiel haben wir in der ersten Halbzeit verloren, so das Fazit von Kiels Trainer Ole Werner. Bei beiden Gegentoren fehlte seiner Mannschaft die Absicherung. Nach gutem Beginn mit Kopfballchance von Serra waren es die Gäste, die ihre 2. Kontermöglichkeit zur Führung abschlossen. Beim sehenswerten Freistoßtreffer kurz vor der Pause war die Defensive dann machtlos. Kiel bäumte sich im 2. Durchgang auf, versuchte immer wieder mit Flanken zu Abschlüssen zu kommen. Unterm Strich waren die Bemühungen aber zu ungefährlich. Aslans Anschlusstreffer in der Nachspielzeit kam zu spät. Für Kiel beginnt das neue Jahr also mit einer Niederlage und einer verlorenen Tabellenführung.
Keine Mühe dagegen hatten die starken Fürther beim Sieg gegen Abstiegskandidat St. Pauli. Uli Knapp.
In der ersten Hälfte ist es ein Spiel auf ein Tor. Fürth geht in der 24. Minute in Führung. Julian Green verwandelt einen Handelfmeter locker ins rechte Eck. Davor bekommt Marvin Knoll den Ball im Strafraum an die Hand. Der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter. Drei Minuten später legt Fürth nach. Sven Brodersen, der Torwart von St. Pauli, lässt einen Ball im 5-Meter-Raum fallen. Havard Nielsen ist da und staubt zum 2:0 ab. Nach der Pause kommt St. Pauli ein bisschen besser ins Spiel, aber ohne wirkliche Chancen. Fürth dagegen lässt viele Chancen liegen und vergibt die Vorentscheidung und muss nach dem Anschlusstor kurz vor Schluss durch einen Distanzschuss von Leon Flach sogar noch den Sieg über die Zeit retten. Insgesamt ist es ein verdienter 2:1-Sieg für Greuther Fürth gegen St. Pauli.
Außerdem gewinnt Hannover 4:0 gegen Sandhausen und Erzgebirge Aue schlägt Braunschweig mit 3:1. Und in der 56. Minute gleicht der FC Bayern München gegen Mainz aus. Dank Leroy Sané steht es jetzt 2:2. Vor anderthalb Jahren ist der englische Traditionsverein Bury FC zugrunde gegangen, ausgeschlossen von der englischen Football League wegen horrender Schulden. Der Drittligist aus der Region Manchester konnte zuletzt weder Spieler noch Angestellte bezahlen, musste sogar die eigenen Fans darum bitten, das Stadion für die nächste Partie auf Vordermann zu bringen. Eine Partie, die später nie mehr stattfinden sollte. Auch, weil Manchester City und Manchester United, zwei der reichsten Fußballclubs der Welt, den 134-jährigen Nachbarverein wohl nicht einmal mit einem Benefizspiel unterstützen wollten. Die Fans waren da wesentlich engagierter, gründeten einen neuen Club und verfolgen ein Ziel. Altes bewahren, Neues erschaffen, hat Hendrik Buchheister vor Ort rausgeholt.
Clubs across the country, they are the heart of the community. People who don't get out of the house much, they get down to the football and they enjoy the camaraderie.
Für Dave Giffard ist Fußball mehr als ein Spiel. Beim Fußball geht es für ihn noch um die alten Werte. Um Gemeinschaft, Community und um Kameradschaft, Camaraderie. Fußball ist für ihn ein Lebensinhalt und sein Verein der Lebensmittelpunkt. Doch was passiert, wenn der Verein plötzlich verschwindet? Mit dieser Frage muss sich Giffard seit mehr als einem Jahr beschäftigen. Und mit ihm alle anderen Fans des Bury FC, einem Club mit 135 Jahren Geschichte aus dem Großraum Manchester, der zweimal den traditionsreichen FA Cup gewann. Wegen anhaltender Geldprobleme wurde der Drittligist im August 2019 aus dem englischen Ligaverband ausgeschlossen. Seitdem ist der Bury FC nur noch ein Skelett. Er hat keine Spieler mehr unter Vertrag, das Stadion an der Gig Lane liegt still, die Insolvenzverwalter haben das Sagen. Ob er jemals wieder ein Spiel bestreiten wird? Unklar. Dave Giffard, 69 Jahre alt, kann sich nicht mit der ungewissen Zukunft des Bury FC abfinden. Er ist Vorsitzender einer Fanvereinigung, die den Club retten will. Dafür muss Geld her, um Schulden zu begleichen. Viel Geld, wie er beim Treffen an der Gig Lane berichtet. Realistischerweise brauchen wir 6 Millionen Pfund. Dann wären wir wieder dabei. Eine Zeitung hat geschrieben, es wäre ein Märchen, wenn der Bury FC zurückkommen würde. Das wäre es wirklich. Wir wollen, dass uns viele Menschen dabei helfen. Es sind 135 Jahre Geschichte. Es ist ein fantastischer Club. Lasst uns diesen Verein zurück ins Ligasystem bringen. Dann schauen wir, wie es weitergeht. Das alte retten, die Tradition bewahren. Das ist die eine Herangehensweise, wenn ein Fußballclub verschwindet. Die andere ist, etwas Neues zu schaffen. Und genau zwischen diesen beiden Möglichkeiten ist die Fangemeinde in Bury gespalten. Denn während die einen um eine Zukunft für den alten Bury FC kämpfen, haben andere einen neuen Verein gegründet, den Bury AFC. In dieser, seiner ersten Saison überhaupt, spielt er in der 10. Liga. Giffard ist enttäuscht über das Vorpreschen der Vereinsgründer. Wir haben in einem öffentlichen Treffen einen dreigleisigen Plan ausgearbeitet. Die erste Option war es, den alten Bury FC zu retten. Die zweite war es, ihn aus dem Konkurs zu holen, falls es soweit kommen würde. Die dritte war, einen neuen Club zu gründen. Aber einige Fans wollten wohl keine Saison auf Fußball verzichten. Sie haben den neuen Verein gegründet, während wir noch versuchen, den alten zu retten. Das hat zu einer Teilung geführt. Dass Fans einen eigenen Verein gründen, ist nicht neu. Das bekannteste Beispiel ist der FC United of Manchester, entstanden 2005 aus Protest gegen die Eigentümer beim englischen Rekordmeister Manchester United. Einen ähnlichen Weg geht in Deutschland der HFC Falke, ein Club von desillusionierten Fans des Hamburger SV. Wenn etwas Neues entsteht, ist das immer spannend. Und so ist auch der Bury AFC mit viel Schwung gestartet. Er kam innerhalb weniger Monate auf 1500 Mitglieder, auch aus dem Ausland. Die BBC widmete ihm eine ausführliche Reportage. Die Gründung des Vereins war alternativlos. Das sagt Gareth Castick, einer der Verantwortlichen des Bury AFC. Wir haben uns bei dem öffentlichen Treffen geeinigt, dass wir anfangen, an einem neuen Club zu arbeiten. Das haben wir gemacht. Wir haben eine Struktur aufgebaut. Wäre der alte Bury FC gerettet worden, hätte es einen Käufer für den Verein gegeben, dann wären wir diesen Weg natürlich mitgegangen. Dann hätten wir an dem originalen Verein festgehalten. Doch als das nicht passierte, entschieden sich Kastik und seine Mitstreiter dafür, den Bury AFC für den Spielbetrieb zu melden, Spieler anzuwerben, einen Trainer auszuwählen. Auch wenn das bedeutete, den alten Verein zurückzulassen und einen Teil der Fangemeinde gegen sich aufzubringen. Ob die Spaltung zu überwinden ist? Unwahrscheinlich. Dabei wollen die Menschen in Bury doch nur eine Sache: ihren Fußballverein sehen. Das sagt auch Gareth Kastik vom neu gegründeten Bury AFC. Auf jeden Fall. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Wir wollen keine Teilung in der Fangemeinde. Jeder hier ist Bury-Fan. Alle sind für Bury. Der Ausschluss vom Spielbetrieb war für alle niederschmetternd. Uns allen wurde das Herz gebrochen. Am liebsten würden wir alle den gleichen Weg gehen. Aber was passiert ist, ist passiert. Wir können nur nach vorne schauen. Und einige Fans bleiben dabei zurück. Dave Giffard, der nach wie vor auf die Rettung des alten Clubs hofft, kann sich nicht vorstellen, irgendwann den neuen Verein zu unterstützen. Ihm geht es ums Prinzip, um die Identifikation und die Tradition, um seinen Bury FC. Dieser Club, das bin ich, das ist mein Leben. Ich will einfach nur diesen Club zurück. Wenn ich damit scheitere, dann war es das. Drücken wir die Daumen, dass das nicht passiert.
Fingers crossed it doesn't happen. No.
Henrik Buchheister berichtete vom englischen Traditionsclub FC Bury, der um seine Zukunft kämpft. Nach den zwei Auftaktspringen bei der Vierschanzentournee in Deutschland mussten die Skispringer weiter nach Österreich. Innsbruck wartete, normalerweise der Hexenkessel, wenn Fans dort für die richtige Stimmung sorgen. Diesmal allerdings keine Zuschauer wegen der Corona-Pandemie und ein neu aufgestelltes Gesamtklassement, berichtet Edgar Endres.
Der Frust war sichtbar und spürbar bei Karl Geiger. Im ersten Sprung verbockt er wieder einmal am Berg Isel alle Chancen im Kampf um den Tourneesieg. Platz 30 da, der K.O. im Kampf um die Spitze. Da hilft am Schluss bei Aufwind auch Rang 16 nicht mehr. Bester Deutscher wird Markus Eisenbichler als Sechster. Martin Hammann ist 13. Doch Geiger liegt jetzt in der Gesamtwertung nur noch auf Platz 4. Ganz vorne nach einer Superleistung ist Kamis doch aus Polen. Der 33-Jährige gewinnt überlegen mit 130 Metern im Finale vor dem Slowenen Ante Lanišek. Der zweimalige Tourneesieger führt vor dem Finale in Bischofshof mit umgerechnet 8 Metern vor seinem Landsmann David Kubacki. Karl Geiger als Vierter ist bereits fast 14 Meter zurück.
ARD-Reporter Frank Hollmann ist auch in Innsbruck für uns dabei. Die Schanze dort verzeiht keinen noch so kleinen Fehler, heißt es. Welche Fehler den deutschen Startern bei diesem dritten Springen unterliefen, das habe ich Frank Hollmann vorhin gefragt.
Ja, sie kam mit den wechselnden Windbedingungen einfach nicht zurecht. Und wie sagte Stefan Hongacher, der Bundestrainer, beim ersten Sprung von Karl Geiger, da war er einfach zu spät und zu weit hinten. Also hatte nicht die optimale Fluglage. Ja, und diese kleinen Fehler, die werden halt in Innsbruck gnadenlos bestraft.
Stefan Hongacher, der Bundestrainer, hat anschließend ja auch zugegeben, man habe dieses Springen in Innsbruck quasi schon im Training verloren. Man sei überhaupt nicht gut gestartet in Österreich. Was genau meint er damit?
Ja, man hat es bei diesen Trainingssprüngen auch gesehen. In Innsbruck musst du entweder zurechtkommen oder eben nicht. Vor 2 Jahren bei der Skisprung-Weltmeisterschaft beispielsweise, da ist es den Deutschen gelungen. Wir erinnern uns, da hat Eisenbichler vor Karl Geiger gewonnen und die Deutschen haben auch alle Mannschaftsspringen dann gewonnen, im Mixed und in der Männermannschaft. Und dieses Mal ging es halt überhaupt nicht. Es war so wie oft in diesen letzten Jahren. Vor ein paar Jahren ist hier Richard Freitag mal gestürzt. Da hat er auch alle Chancen vorher noch auf den Gesamtsieg. Genauso letztes Jahr Karl Geiger nur 8. geworden. Danach war auch die Chance auf den Gesamtsieg weg. Also die Deutschen haben einfach an diesem Winter nicht zurechtgefunden mit der Innsbrucker Schanze.
Und das gilt ja auch für alle anderen deutschen Skispringer wie Freund, Freitag, Wellinger, Paschke, Schmidt, Hamann. Muss man das einfach abhaken, jetzt dieses Springen?
Ja, muss man. Keine Frage, weil immerhin gibt es ja auch noch Punkte für die Weltcup-Wertung. Die Deutschen müssen einfach wieder zu sich selber finden. Letztes Jahr ist das ja Karl Geiger gelungen. Da hat er in Bischofshofen einen richtig starken Wettkampf gezeigt und ist dann am Ende in der Gesamtwertung noch aufs Podest gekommen bei der Vierschanzentournee. Und diese Chance ist natürlich noch da. Nicht auf den Gesamtsieg, aber der 3. Platz, den könnten vielleicht Eisenbichler oder auch Geiger noch erreichen.
Dann lautet das Ziel jetzt also Schadensbegrenzung beim Abschlussspringen Mittwoch in Bischofshofen?
Absolut. Und so hat es auch der Bundestrainer gesagt. Es gibt ja noch 2 Springen. Wir müssen versuchen, wieder den Kopf freizukriegen. Vielleicht fließt heute Abend auch das ein oder andere Frustbier. Auf jeden Fall ist jetzt Stefan Hongacher, der Bundestrainer, auch als Psychologe gefragt.
In der Gesamtwertung führt ja Kamil Stoch, der Pole, jetzt. Ist der unter normalen Bedingungen gesprochen überhaupt noch abzufangen?
Ja, vielleicht von David Kubacki, dem Vorjahressieger, der ist auf Platz 2 in der Gesamtwertung und der hat ja beispielsweise in Garmisch-Partenkirchen mit diesem wahnsinns zweiten Sprung gezeigt, was man alles noch rausholen kann bei so einer Tournee. Ja, und dann gibt es noch Granerud, den Norweger, bis zu diesem Springen der Gesamtführende gewesen. Auch der hat heute überhaupt nichts in dieses Springen hineingefunden, war ja nach dem ersten Durchgang Vorletzter gewesen, also ganz knapp nur vor Karl Geiger. Auch der hat natürlich an einem guten Tag alle Chancen, nochmal so einen Wahnsinnssprung rauszuholen, aber Kamel Stoch hat so viel Routine, der hat die Vier-Schanzentournee schon zweimal gewonnen, der weiß genau, was jetzt zu tun ist. Also unter normalen Umständen, glaube ich, lässt sich Stoch das nicht mehr nehmen.
Ja, ein Pole also damit auf dem Weg zum Gesamtsieg, der ja beinahe wegen des Corona-Test-Wirrwarrs zu Beginn eigentlich gar nicht dabei gewesen wäre bei dieser Vier-Schanzentournee, nicht auszudenken eigentlich. Ist das überhaupt noch Thema?
Nein, es ist kein Thema mehr, Gott sei Dank, nachdem es in Polen ja fast eine Staatsaffäre gewesen ist. Man stelle sich vor, die Polen hätten nicht teilnehmen können bei dieser Vier-Schanzentournee. Jetzt wird wieder wahrscheinlich ein Pole gewinnen, Stoch, vielleicht auch Kubacki. So, und das bedeutet, die Polen haben in den letzten 5 Jahren 4-mal den Gesamtsieger gestellt. Sie sind einfach in den letzten Jahren das stabilste Team, die stabilste Nation bei dieser Vier-Schanzentournee. Und es wäre sportlich einfach eine Schande gewesen, wenn die Polen jetzt bei dieser Vier-Schanzentournee nicht dabei gewesen wären.
Was macht das polnische Team so stark?
Sie sind extrem nervenstark. Sie wissen, wann sie genau den entscheidenden Sprung rausholen müssen, wann sie die letzten Körner bereitstellen müssen, um nochmal ganz nach vorne anzugreifen. Und das weiß ja auch Stefan Horngacher, der deutsche Bundestrainer. Der war ja, bevor er hier von Werner Schuster übernommen hat, mehrere Jahre lang Trainer, Nationaltrainer in Polen gewesen. Der hat ja einen Kamel Stoch erst wieder so richtig stark gemacht. Also die Polen können sich unheimlich fokussieren und sie haben einen großen nationalen Rückhalt. Denn Skispringen ist in Polen Nationalsport.
Aber findet der Bundestrainer Stefan Horngacher dann auch noch in naher Zukunft möglicherweise den richtigen Zugang auch zu den deutschen Skispringern Karl Geiger oder Markus Eisenbichler?
Also Markus Eisenbichler hat er ja schon erreicht. Er hat vor der Saison zum Teil das Springen von Markus Eisenbichler umgestellt. Und das hat man ja zu Beginn der Weltcup-Saison auch gesehen. Da hat Eisenbichler ja gleich 2-mal gewonnen. Also den Eisenbichler hat er auf jeden Fall erreicht. Und Karl Geiger, ja, den muss er wahrscheinlich richtig motivieren, dass der alles kann. Das hat Horngacher gesagt, das ist klar.
So die Einschätzungen von ARD-Reporter Frank Hollmann nach dem dritten Springen der Vier-Schanzentournee. Nach dem ersten Slalomlauf in Zagreb lag die deutsche Skirennläuferin Lena Dürr aus Gemmering auf dem guten 8. Platz und da blieb sie auch. In der Endwertung bilanziert Erich Wartusch.
Zwei gute, solide Läufe haben Lena Dürr einen 8. Platz beschert auf dem Slieme und das bei schwierigen Bedingungen. Im ersten Durchgang Regen, dazu Nebel, die Piste bei viel zu warmem Wetter wachsweich und schmierig. Aber Lena Dürr kam damit erstaunlich gut zurecht.
Also ich wollte auf jeden Fall eigentlich diesmal, dass es grün aufleuchtet im Ziel. Das hat mich dann erst geärgert, aber jetzt stellt sich raus, es war, glaube ich, ganz okay. Es war echt ein Kampf von oben bis unten, schwere Bedingungen, aber war auf jeden Fall wieder ein Schritt in die richtige Richtung.
Neben Lena Dürr kam auch Jessica Hilzinger ins Finale. Sie profitierte dort vom Ausfall einiger Läuferinnen und holte als 21. erstmals in dieser Saison Weltcup-Punkte. An der Spitze gab es einen spektakulären Vierkampf um den Sieg. Vor allem im aufgeweichten Zielhang hatte jede Athletin große Schwierigkeiten. Am Ende rettete Titelverteidigerin Petra Vlhová aus der Slowakei die Trophäe der Schneekönigin, die Siegerin in Zagreb erhält, um 0,05 Sekunden vor der Österreicherin Katharina Liensberger. Dritte Michelle Giesin aus der Schweiz, die wiederum ganz knapp vor Michaela Schifrin blieb und damit der US-Amerikanerin ihren 100. Podestplatz im Skiweltcup verwehrte. Das Rennen in Zagreb fand trotz der Erdbeben statt, die erst vor wenigen Tagen die Gegend erschüttert haben. Die Organisatoren spenden 50.000 Euro vom Budget und dem Preisgeld für die Opfer der Naturkatastrophe.
Und Spiel gedreht. Der FC Bayern München geht gegen Mainz 05 mit 3:2 in Führung. In der 70. Minute trifft Niklas Süle für die Münchner Bayern. Die deutschen Langläufer sind in die neue Saison eher enttäuschend gestartet, aber das soll sich jetzt ändern. Bei der aktuellen Tour de Ski will das deutsche Team 2 Monate vor der Heim-WM im Allgäu den erhofften Aufschwung hinlegen. Die Tour de Ski erstreckt sich ja über 8 Etappen in der Schweiz sowie im italienischen Tobach und Val di Fiemme. Und nachdem gestern bereits Katharina Hennig im Massenstart den guten 5. Platz belegte und heute Rang 9 in der Verfolgung nachlegte, überzeugte auch Lukas Bögl. Auf der 15-Kilometer-Distanz verbesserte er sich gleich vom 31. auf den 16. Rang. Teamchef Peter Schlickenrieder erreiche ich jetzt live per Telefon. Guten Abend, Herr Schlickenrieder.
Guten Abend, hallo.
Hallo, wie ordnen Sie denn diese Aufholjagd von Lukas Bögl heute ein?
Es war ein richtig gutes Rennen, durch das, dass er ist kein Sprinter, also sprich der erste Tag war natürlich erwartungsgemäß enttäuschend oder beziehungsweise entsprechend schon mit Rückstand versehen. Der Klassiklauf war schon gut von ihm und heute der Skatinglauf und deutliche Steigerung, also deutliche Aufholjagd um 15 Plätze. Also das, denke ich, lässt hoffen, vor allem für die anstehenden Etappen. Er hat gut trainiert, hat viel trainiert, sehr viel trainiert. Das heißt, also er ist wirklich gut präpariert, eben diese vielen harten Kilometer, die jetzt noch kommen, wegzustecken, wo sicherlich viele der eher sprintorientierten, die am ersten Tag sehr gut waren, sehr, sehr leiden müssen oder sicherlich mehr zu kämpfen haben, wie jetzt eben dort ein gut aufgestellter Lukas Bögl.
Sie haben ja zuletzt das gute Material gelobt und jetzt spielte bei dieser Leistung doch mehr mit rein, das hört man schon. Insgesamt, und das ist ja bemerkenswert, war Bögl nur 22 Sekunden langsamer als der überragende Russe Alexander Bolushnow auf Platz 1. Ist das vielversprechend oder eher eine Momentaufnahme?
Nein, ist schon vielversprechend. Also er hat ja nach dem Weltcup Davos eben vor Weihnachten noch mehr Trainingsphase angeschlossen in Davos. Die war grenzwertig viel. Sein Kollege, der Andreas Katz, ist leider immer noch sehr müde aus dieser Trainingsphase herausgegangen. Das heißt, man muss entsprechend vorbereitet sein, dass man solche Umfänge wegsteckt mitten in der Saison. Das hat er geschafft. Und ich bin mir relativ sicher, dass er auch noch deutlich sich steigern wird. Er ist heute auch technisch gut gelaufen. Er ist ja schon jemand, der jetzt einfach nicht der feinste Techniker ist, also der eher so übers Arbeiten kommt. Und da hat er sich ja heute, denke ich, gut überwunden, dass er auch versucht hat, seine Skitechnik perfekt auszuspielen oder so gut wie möglich auszuspielen. Und das, denke ich, ist ihm gut gelungen. Darum, glaube ich, ist das ein gutes Auftaktzeichen. Und es lässt doch auf einiges hoffen in den nächsten Tagen.
Und welche Entwicklung erkennen Sie bislang schon nach diesem Auftaktwochenende bei Katharina Hennig?
Also Katharina hat sicherlich heute ihr bestes Skatingrennen ihrer Karriere gemacht. Also vor allem auch technisch. Das ist ja eine schwere Strecke, wo eben auch viel in dieser 1-1-Technik, also wo man sozusagen auf jedes Bein einen Doppelstockschub absetzt, der eben sehr impulsiv oder sehr explosiv erfolgen muss. Und dort ist sicherlich bis dato im Skating-Bereich immer ihre Schwierigkeiten gehabt. Das ist ja heute richtig gut gelungen. War sicherlich eines ihrer besten Skatingrennen, hat sich, denke ich, dort auch gut nach vorne gearbeitet. Und das, glaube ich, gibt ihr sehr viel Zuversicht, dass sie nicht bloß klassisch gut laufen kann, sondern eben auch in dieser Skating-Technik. Also von daher war das heute schon ein richtiges Ausrufezeichen aus meiner Sicht. Also kann man eigentlich im Moment, tut es sicherlich auch den Kolleginnen sehr gut, dass sie sehen, es geht, wir können das.
Sie klingen auch richtig erleichtert. Das ist also das richtige Auftaktzeichen für die kommenden Tage. Lassen Sie uns noch kurz nochmal auf das russische Team schauen. Das dominiert ja den Wettkampf. Gerade bei den Herren geht der Gesamtsieg über die Russen, die derzeit 4 Athleten unter den besten 5 des Distanzweltcups platziert haben. Was macht denn deren Stärke aus?
Ja, schon mal ganz einfach, dass sie natürlich hunderte von Langläufern haben in ihrem Land, die alle um den Einsatz in einem Weltcup kämpfen. Also sie haben natürlich, Langlauf ist in diesem riesigen Russland einfach absolute Nummer 1 Nationalsportart. Wenn man zur russischen Meisterschaft geht, dann wird da den ganzen Tag, weil hier tausende von Athleten am Start sind. Also das ist einfach schon ein riesen Vorteil
für die Langläufer. Jetzt haben wir Sie wieder, Peter Schlickenrieder, der Teamchef der deutschen Langläufer. Wir sprachen über die Dominanz der Russen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass die Top-Nationen Norwegen, Finnland, Schweden aus Furcht vor einer Corona-Infektion erst wieder zum WM-Wettkampf zurückkehren wollen. Haben Sie dafür Verständnis?
Im Moment sind nur noch die Norweger nicht dabei. Also Finnen und Schweden sind wieder dabei. Deswegen, denke ich, kann man die Leistung schon ganz gut einordnen. Also sicherlich 2-3 Norweger, die sich bei den Männern noch mal davor schieben. Aber bei den Damen ist vielleicht 1 oder 2. Also folglich, denke ich, ist das schon ganz okay was oder ganz gut, was jetzt an Leistung gekommen ist. Wie ordne ich das ein? Klar, in diesen Zeiten ist es, muss man das einfach akzeptieren, wenn es dort unterschiedliche Wahrnehmung geht. Die Norweger sind hier, denke ich, durch ihr Ärzteteam eben dazu angehalten worden, nicht diese Gefahren auf sich zu nehmen. Ich denke, ich habe es erlebt jetzt hier, gerade die Schweiz, die FIS ist hier gut aufgestellt. Wir sind jetzt gerade alle durch den Test gelaufen. Klar kostet es nochmal eine zusätzliche Stunde. Aber man versucht ja wirklich, die Hygieneregeln sehr konsequent und sehr gut organisiert umzusetzen. Bis dahin, dass wir wirklich in eigenen Quartieren, in kleinen Clustern unterwegs sind. Also von daher wird alles dafür getan, dass man die bestmögliche Sicherheit gewährt. Und wo ich sage, hier kann man das eigentlich aus meiner Sicht guten Gewissens in Angriff nehmen. Aber man muss auf der anderen Seite akzeptieren, dass eben ja, Sportler, Nationen dort das anders einschätzen.
Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die Veranstaltung ja an 10 Tagen mit 2 Ländern und 3 Standortwechseln stattfindet. Also da ist schon ein Restrisiko, aber das ordnen Sie unter.
Es gibt definitiv ein Restrisiko und man muss sich sicherlich auch, es ist ein deutlicher Mehraufwand für jede Nation. Also allein die Geschichte, dass man ein Hotel für sich alleine oder für die eigene Mannschaft findet, dass man im Endeffekt die Fahrzeuge, die Cluster so durchhält, dass man sagt, okay, weil es ist natürlich das natürliche Verhalten, dass man Besprechungen gemeinsam macht, das geht jetzt alles nicht. Also es ist schon ein deutlicher Mehraufwand, den man hier betreibt, um die Gefahren zu minimieren. Also von daher glaube ich, je größer Mannschaft ist, und das ist in Norwegen natürlich schon so der Fall, das ist eine riesige Mannschaft und ich möchte dem Norweger nichts wegtun, aber es hat nicht den Organisationsgrad, dass ich in Europa gewöhnlich fahren. Das hat, glaube ich, in diesen Zeiten ist einfach Organisation, Planung das A und O. Und da tut sich sicherlich ein
sagte hier im Deutschlandfunk-Teamchef Peter Schlickenrieder, der jetzt wieder ganz weg ist. Entschuldigen Sie die Leitung, aber es war spannend. Sein Langlaufteam ist derzeit bei der Tour de Ski immer erfolgreicher unterwegs. Und wenn Sie es noch hören können, danke für das Gespräch und viel Erfolg. Unterdessen ist Bayern München dank Robert Lewandowski in der 76. Minute mit 4:2 in Führung gegangen gegen Mainz per Elfmetertreffer. In einem Monat finden am Königssee die Rodelweltmeisterschaften statt. Schon jetzt feierten die deutschen Rodler mit Siegen in allen Wettbewerben einen beeindruckenden und perfekten Jahresauftakt. Vom aktuellen Weltcup dort hat Florian Hecht die Ergebnisse.
Den deutschen Rodelfans wird's beim Blick auf die Ergebnisliste so richtig warm ums Herz. 4 deutsche Damen unter den ersten 5, besser geht's kaum. Ganz vorne Julia Taubitz, die Gesamtweltcup-Siegerin der letzten Saison, super in Form, war in beiden Läufen am Königssee die schnellste und holt sich damit ihren 5. Sieg in diesem Winter vor Nathalie Geisenberger, die damit in allen 7 Rennen Zweite geworden ist. Richtig gut auch die Leistung von Anna Berreiter und Diana Eidberger. Berreiter wird 4. direkt vor Eidberger, die mit Platz 5 das unglaublich tolle Ergebnis der deutschen Rodlerinnen komplett macht. In der abschließenden Teamstaffel dann Deutschland mit auf dem Podest, aber nicht als Sieger. Österreich gewinnt vor Deutschland und Russland.
Über Weihnachten fanden im russischen Tscheljabinsk die nationalen Meisterschaften im Eiskunstlauf statt. In der Damenkonkurrenz sorgte die 16-jährige Anna Scherbakowa für Aufsehen. Sie errang nämlich ihren 3. Meistertitel in Folge und rührte damit selbst ihre Trainerin zu Tränen. Eteri Tutebrize ist sonst eher als eisern und unnahbar bekannt. Bis zuletzt war unklar gewesen, ob Scherbakowa überhaupt starten könne. Sie hatte nämlich kürzlich eine Corona-Infektion. Gesine Dornblüt berichtet.
Als die 16-jährige Anna Scherbakowa am vergangenen Wochenende im russischen Tscheljabinsk ihre Kür begann, lag ihre Konkurrentin, die 14-jährige Juniorenweltmeisterin von 2020, Kamila Valieva, vorn. Für die Fernsehkommentatoren war das Rennen um den russischen Meistertitel weiterhin offen.
Anna Scherbakowa.
Sie gibt nie auf, niemals. Wir wissen, dass sie eine schwierige Zeit hat, denn sie ist noch nicht wieder ganz genesen, aber sie hat Rückgrat.
Und tatsächlich, gekleidet in ein rosa-silbriges Kostüm, lief Anna Scherbakowa eine fehlerlose Kür mit mehreren Vierfachsprüngen. Es war ihr 3. Meistertitel in Folge. Die Kommentatoren überschlugen sich in ihrem Lob.
Das ist ein Schauspiel, eine Inspiration. Das ist die Verkörperung von Zartheit, mädchenhafter Schönheit, Reinheit und einzigartiger technischer Schwierigkeit.
Scherbakowas Auftritt erstaunte viele. Im Herbst hatte sie eine schwere Lungenentzündung, davor eine Covid-Infektion, wie russische Medien berichteten. Das Abschlusstraining in Tscheljabinsk lief schlecht, auch beim Aufwärmen waren die Probleme nicht zu übersehen. Und nach dem Kurzprogramm verfolgte das Publikum, wie die Athletin an der Schulter ihrer Trainerin nach Luft japste. Am nächsten Tag allerdings war Scherbakowa wie ausgewechselt. Bei der anschließenden Pressekonferenz räumte sie ein: Dieser Auftritt war super schwer. Ich habe mich gefragt, was ist, wenn ich mittendrin begreife, dass ich nicht bis zum Ende durchhalte. Dazu kam es dann nicht. Der russische Sportexpress sprach von einem Neujahrswunder. Die russischsprachige Seite von Eurosport dagegen stellte unbequeme Fragen. Möglicherweise habe Scherbakowa mit ihrem Start gegen die Anti-Corona-Regeln verstoßen und die übrigen Sportler gefährdet. Zwischenzeitlich hieß es gar, die 16-Jährige sei mit Fieber gestartet. Alexander Garschkow, Chef des russischen Eiskunstlaufverbandes, wies das zurück. Außerdem habe Scherbakowa einen negativen Corona-Test vorgelegt. Die russische Meisterschaft fand mit Publikum statt. Die Zuschauer saßen eng beieinander, trugen allerdings Masken. Anna Scherbakowa wich der Frage, was zwischen dem Kurzprogramm und der Kür mit ihr geschah, aus. Ihre Trainerin Eteri Tutberidze räumte nach dem Turnier ein, sie habe mehrfach über einen Startverzicht ihres Schützlings nachgedacht. Wir hatten beschlossen, ihren Zustand bis zum letzten Moment zu beobachten. Vor dem Kurzprogramm dachte ich, in dem Zustand wird sie die Kür nicht laufen können. Wir haben sogar ihre Mutter gebeten, sie zu einem Verzicht zu überreden. Die Sportlerin selbst bestätigte das. Dass alle Leute um mich herum mir ständig vorgeschlagen haben, den Start zurückzuziehen, hat mich auch belastet. Ich habe schon vor einem Monat endgültig entschieden zu starten und danach nicht einmal daran gezweifelt. Während weltweit über Trainingsmethoden und Machtmissbrauch im Sport diskutiert wird, ist das in Russland kein Thema. Das Eiskunstlaufen ist straff organisiert, Disziplin oberstes Gebot. Die Trainerinnenlegende Tatjana Tarasowa sagte dem Deutschlandfunk vor einiger Zeit: Sportler sind Athleten. Sie müssen unter welchen Bedingungen auch immer nach innen schauen und das Maximum aus sich herausholen. Der Moskauer Konstantin Jablotzki, Richter bei vielen internationalen Eiskunstlaufturnieren, sprach gar von der besonderen Disziplin der russischen Eiskunstläuferinnen.
Der Ehrgeiz, der Siegeswillen. Russischen Sportlern, besonders den Mädchen, sieht man das sofort an. Sie haben auch nicht dieses kindliche Glücksgefühl, an einem Wettkampf teilzunehmen. In ihren Augen ist nur eins: das gesamte Programm von Anfang bis Ende perfekt umzusetzen, um zu siegen. Wahrscheinlich wurden wir noch in der Sowjetunion dazu erzogen, in allem die Ersten und die Besten zu sein.
Anna Scherbakowa kündigte nach ihrem Triumph an, sie werde sich nun erst einmal voll auskurieren.
Über das Neujahrswunder bei den russischen Eiskunstlaufmeisterschaften berichtete Gesine Dornblüt. Bis zu den geplanten Olympischen Winterspielen in Peking sind es nur noch 13 Monate, eine Phase also, in der die AthletInnen sich eigentlich schon genau vorbereiten, das ist durch Corona aber gerade erschwert. In der deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft kommt hinzu, dass sich ein umfassender personeller Umbruch vollzieht, der durch den seit einem halben Jahr amtierenden Präsidenten Matthias Große forciert wird. Was das für die AthletInnen bedeutet, das ist ab 23.30 Uhr Thema in unserem Sportgespräch mit dem kurzzeitigen Assistenzbundestrainer Leon Kaufmann-Ludwig und Athletensprecher Moritz Geißreiter. Dieser sagte:
Wir stehen 9, 10 Monate unmittelbar vor der Zeit, in der es dann richtig wichtig wird für die Sportlerinnen und Sportler, sich für die Spiele zu qualifizieren. Und da kommt noch dazu, dass man normalerweise in der olympischen Saison möglichst keine Veränderungen mehr vornehmen möchte im eigenen Aufbau, in der eigenen Struktur. Also unter den Sportlern, als ich auch selbst noch aktiv war, hieß es immer so: Möglichst das Jahr vor den Olympischen Spielen sollte schon so laufen, wie dann das finale Olympische Jahr auch laufen wird. Sprich, die Anpassungen, Strukturwechsel, Änderungen in der Trainingsstruktur, in der Systematik können somit dann ein Jahr erprobt werden und bewähren sich dann hoffentlich. Und dann kann man mit kleinen Anpassungen in das tatsächliche Olympische Jahr starten und muss nicht mehr viel und riskant neu erfinden und entwickeln. Und genau das ist natürlich eine Situation, die jetzt leider schon längst rum ist ums Eck für die Sportlerinnen und Sportler, weil ja unmittelbare und wichtige Trainerwechsel gerade noch bevorstehen und unumgänglich sind nach den Kündigungen zuletzt.
Sie sprechen gerade die personelle Lage an, die Trainerstellen, die bis vor wenigen Tagen unklar waren. Wie ist denn da jetzt die Situation?
Also es gibt, um es auf den Punkt zu bringen, aktuell eine Stellenausschreibungsliste auf der Webseite der DSG, die sich fast liest wie ein kompletter Verband. Es fehlen essentiell wichtige Stellen, die eine funktionierende Mannschaft und somit eine Vorbereitung auf wichtige Wettkämpfe und sowieso Olympische Winterspiele ausmachen würden. Also aktuell gesucht sind zum Beispiel ein Bundestrainer, Bundestrainerin Eisschnelllauf, Bundesstützpunktleiter in einem Bundesland, Bundestrainer Sprint, Bundestrainer Nachwuchs. Das sind alles auf Seiten des Eisschnelllaufs jetzt mal im Verband betrachtet, Stellen, die aktuell nicht besetzt sind, und da geht die Liste noch weiter eigentlich. Insofern gibt es leider sehr wenig Struktur und Klarheit um die Struktur im Moment. Und im Shorttrack-Bereich wiederholt sich das leider zum Teil.
Das komplette Gespräch mit Leon Kaufmann-Ludwig und Moritz Geisreiter und meiner Kollegin Jessica Sturmberg gibt es hier im Programm ab 23.30 Uhr oder auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek. Inzwischen 83. Minute, wieder ein Tor für Bayern München zum 5:2 gegen Mainz durch und dank Robert Lewandowski. Am Abend geht in London eine denkwürdige Darts-WM zu Ende, bei der die langjährige Nummer 1 entthront wurde. Das perfekte Spiel gelang, ein deutscher Geschichtsschreiber, das alles ohne Zuschauer und auch ohne Mads Nicholson, der als ARD-Reporter sonst das Treiben im Ali Pally Live mitverfolgt, diesmal aber Corona-bedingt aus der Ferne beobachten musste. Guten Abend, Mads Nicholson.
Guten Abend.
Der ehemalige Rugby-Profi Gavin Price aus Wales gegen den zweimaligen Darts-Weltmeister Gary Anderson aus Schottland, das ist ja das Finalduell gleich heute Abend. Wie schätzen Sie denn die Chancen der beiden auf den Titel ein?
Also ich würde tatsächlich da schon den Gavin Price aus Wales als Favoriten sehen. Er hat sich in den letzten Jahren extrem entwickelt, eben hat auch zeitlang tatsächlich eine Zeit lang parallel Rugby und Darts gespielt, seit 6 Jahren dann aber auf die Darts-Karriere gesetzt. Und er ist einer aus dieser neuen Generation, ein Leistungssportler, der auch aussieht wie eben ein Rugby-Profi, der Wert auf Mentaltraining, auf Fitness, eine ganz neue Generation der Professionalität, die da in den letzten Jahren im Dartsport als in Erscheinung getreten ist. Und Gary Anderson ist dann so ein bisschen eher noch die alte Schule, einer mit ganz viel Talent, der in den letzten Jahren aber auch immer wieder gesagt hat, dass er eigentlich gar nicht mehr so viel trainiert. Also ich glaube, Gavin Price hat da schon die besseren Karten.
Allerdings, wenn Anderson gewinnen würde, wäre erstmals seit 7 Jahren eine neue Nummer 1 gekürt. Wäre das dann sowas wie eine Wachablösung?
Ja, also wenn Gavin Price heute Abend gewinnt, dann hätte er tatsächlich Michael van Gerwen überholt. Nach 7 Jahren, die eben Michael van Gerwen aus den Niederlanden an der Darts-Weltrangliste ganz vorne stand. Das wäre tatsächlich schon eine ziemlich besondere Situation, denn van Gerwen, der war in der letzten Zeit und in den letzten Jahren oft eine Art Dauersieger. Das war auch nicht gut für die Spannung, aber inzwischen hat sich das geändert. In den letzten 2 Jahren hat er die großen Turniere nicht mehr in Reihe gewonnen. Auch das ein Zeichen dieser absoluten Professionalisierung. Diese Tour, auf der man sehr viel Geld verdienen kann, hat immer mehr neue Leute angezogen. Das Niveau im Darts ist unglaublich gestiegen in den letzten Jahren.
Bei dieser WM gelang ja erstmals seit 5 Jahren ein 9-Darter, also ein perfektes Spiel, bei dem mit 9 Pfeilen von 501 auf 0 geworfen wird, runtergeworfen wird. James Wade schaffte das Außergewöhnliche. Ist das für Sie auch beispielsweise ein Hinweis darauf, wie hoch das hohe sportliche Niveau dieser WM einzuordnen ist?
Ja, auf jeden Fall, denn es gab in den letzten Jahren tatsächlich noch ein Bonusgeld für diesen 9-Darter, für das perfekte Spiel. Aber Barry Hearn, der Chef des Profiverbandes, der hatte schon vor dieser WM gesagt, das lassen wir jetzt mit dem Bonusgeld. Das Niveau ist so hoch und das wird zu teuer einfach. Es gab aber tatsächlich jetzt nur in Anführungszeichen dieses eine perfekte Spiel. Aber auch das ist eben ein Beweis dafür, dass dieses Niveau unglaublich ist. Wer auf der Darts-Tour regelmäßig Geld verdienen will, der muss einfach richtig, richtig gut sein. So ein bisschen als Hobby-Darter mal hier und da mal mitzuspielen, das funktioniert einfach nicht mehr.
Ist dann vor dem Hintergrund, was Sie gerade erklärt haben, auch die Leistung des Saarländers Gabriel Clemens noch höher zu bewerten? Er schaffte es ja trotz dieser starken Konkurrenz als erster Deutscher in der Geschichte ins Achtelfinale dieser WM einzuziehen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das sehr beeindruckend, wie er das angeht, weil es waren viele Deutsche in den letzten Jahren, die es versucht haben, aber so wie er eben mit Professionalität, mit einem Mentaltrainer von Beginn an, sich eine Gedanken über Karriereplanung zu machen, das haben eben viele andere Deutsche in den letzten Jahren nicht gemacht. Die sind dann reinkatapultiert worden, haben dann einmal bei so einer WM mitgespielt, wurden erschlagen von dem Hype, der auf einmal kam. Aber Gabriel Clemens, der geht das ganz anders an, hat sich auch genau überlegt, auf die Profitour zu gehen, sich freistellen zu lassen auf der Arbeit, weil auch das funktioniert ja nur, wenn man regelmäßig Preisgeld verdient. Und das geht eben in einem Mentalsport nur, wenn man regelmäßig gute Leistungen abliefert. Und er arbeitet zum Beispiel mit einem Mentaltrainer zusammen. Das ist im Darts in den letzten Jahren ein Riesenthema geworden, weil es eben so viele neue, gute, junge Spieler auch gibt.
Ja, und er begeisterte mit seiner Leistung sogar so, dass selbst sein Ministerpräsident Tobias Hans von der CDU gratulierte. Was bedeutet denn Clemens' Auftritt für den Dartsport hierzulande?
Ja, ich fürchte jetzt tatsächlich erstmal nicht besonders viel, denn der Dartsport hat ein Problem. In den nächsten Monaten wird es keine Turniere in Deutschland geben mit Fans. Auch diese Partybilder, dieses Event, als das Darts inszeniert wird, das ist ja gar nicht möglich im Moment. Es wird frühestens ab Sommer Turniere geben und es wird dann jetzt erstmal in den nächsten Monaten, meine Prognose, wieder sehr ruhig um Darts. Rund um die Weihnachtstage hat sich diese WM aber absolut etabliert in den letzten Jahren. Das ist Kult geworden, die Fernsehquoten sind überraschend gut. Und es ist aber eben so ein Phänomen rund um die Feiertage, so auch der Deutsche Dartsverband in der Breite, das ist ein sehr, sehr kleiner Verband, hat da bisher noch nicht von profitiert. Also es ist jetzt nicht so, dass die Deutschen in die Dartsvereine gehen und spielen, aber rund um die Feiertage, dieser Hype um die WM, der hat auch dieses Jahr wieder funktioniert.
Sagt der Kollege Mats Nicholson hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Gespräch und wir schalten direkt weiter, denn seit diesem Wochenende sind die deutschen Ruderer wieder auf dem Wasser. Am Stützpunkt in Dortmund hat sich das Team Deutschlandachter getroffen. Das Trainingslager im Süden Europas, das jetzt eigentlich üblicherweise angestanden hätte, musste Corona-bedingt ausfallen. Jetzt also Dortmund bei Kälte und fast Schneeregen. Mit dabei war Maximilian Planer, der ist jetzt bei mir am Telefon. Guten Abend, Herr Planer.
Guten Abend.
Wie hat es sich denn wieder angefühlt, im Training und im Team zu sein?
Ja, sehr schön. Also klar, die Feiertage hat natürlich jeder auch mal im kleinen Kreis bei der Familie genossen. Aber ja, jetzt sind wir wieder alle zusammen und jetzt geht's wieder weiter. Wir haben alle Energie getankt und jetzt geht's weiter, jetzt geht's wieder los.
Sie persönlich haben ja insgesamt, das muss man so sagen, ein Achterbahnjahr 2020 hinter sich gebracht. Das ist auch bekannt, akutes Nierenversagen im Frühjahr, keine bleibenden Schäden, dennoch Rauswurf aus dem Achterteam, psychischer Knockout sicherlich, komplett raus aus dem Sport, Absage Olympia, im Juni dann Ihre Rückkehr in den Deutschlandachter. Wie blicken Sie überhaupt auf 2020 zurück oder nur noch nach vorn?
Ja, das war auf jeden Fall ein turbulentes Jahr, definitiv. Ich durfte sehr viel lernen, ich habe sehr viele wertvolle Erfahrungen gemacht und habe vor allem eins wieder gefunden, den Spaß am Sport und eine ganz große Dankbarkeit, ja, dass ich den Sport einfach in der Form ausüben kann, mit einem gesunden Körper, mit einem klaren Geist, weil es ist einfach auch, ja, sehe ich einfach als Privileg an, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte und das trägt mich momentan einfach. Also das nehme ich einfach ganz stark mit aus der zweiten Hälfte des letzten Jahres, als ich es wieder ins Team geschafft habe, als ich wieder zurückgekommen bin. Es hat zwar letztendlich nicht ganz für den Platz im Deutschlandachter gereicht, aber jetzt im Vierer, damit bin ich sehr happy und ja, seitdem ja, stimmt auch meine Form wieder.
Wie ist Ihre Motivation, wieder Leistungssport zu treiben, überhaupt zurückgekehrt?
Das war einfach ein Prozess, da habe ich mir einfach ein bisschen Zeit gegeben. Ich meine, letztendlich war es ja wirklich so, als die Olympischen Spiele dann verschoben wurden und es einfach für mich auch hieß, ja, das ist eigentlich das Aus für mich in der Nationalmannschaft, weil die Boote bleiben alle so, es gibt keine neue Selektion mehr durch die Verschiebung, alles ist kurios. Und da war das natürlich erstmal so, okay, dann war es das wohl für mich. Und da habe ich natürlich erstmal komplett losgelassen. Ja, da habe ich mich wirklich mental davon freigemacht und habe gesagt, okay, das kann es jetzt hier ja gewesen sein eigentlich mit den Olympischen Spielen in Tokio. Ja, und dann kam plötzlich der Anruf vom Trainer und so 2-3 Wochen davor hatte ich schon wieder Spaß, überhaupt mich ja aktiv zu bewegen, Sport zu treiben, 1-2 Mal am Tag mich zu bewegen. Und der Anruf kam dann genau zum richtigen Zeitpunkt und dann war ich auf einmal wieder im Team drin. Also dann war die Motivation auch sofort wieder da.
Ja, man hört eine gewisse Leichtigkeit bei Ihnen jetzt heraus. Sie sagen ja selber auch, dass Ihnen das jetzt dabei hilft, wieder Sport zu treiben. Wie genau sieht diese Leichtigkeit aus? Wie fühlt die sich an?
Na gut, also letztendlich ist das natürlich bei uns auch immer noch eine harte Geschichte, da zwei bis drei Trainingseinheiten am Tag zu absolvieren, vor allem im Trainingslager. Aber wir machen ja jetzt auch, wie gesagt, auch Heimtrainingslager. Also es ist schon immer noch natürlich hart und anstrengend. Aber es ist schon so, dass ich einfach viel mehr Freude einfach dabei habe, als jetzt so in den letzten Jahren. Also ich glaube, es ist einfach so im Leistungssport, und da spreche ich, glaube ich, nicht nur für mich, je höher man an die Spitze kommt und je wichtiger die Ziele werden und je länger man dabei ist, man sagt dann, oh, ich habe jetzt hier mein ganzes Leben lang den Sport so gemacht, ich will jetzt auch zu Olympia oder ich will da die Medaille holen. Da werden die Ziele einfach größer als eigentlich der Sinn, weshalb man mal angefangen hat. Man hat ja mal angefangen, vielleicht einfach, weil es einem Spaß gemacht hat, Sport zu treiben, in der Natur, mit seinen Freunden, einfach ja, sich zu bewegen und so weiter und vielleicht auch Ziele natürlich zu verfolgen. Und diese ganzen Dinge, die man am Anfang so, ja, weswegen man das gemacht hat, die gehen so mit der Zeit so ganz langsam und schleichend verloren und diese großen Ziele werden immer größer und dadurch baut sich natürlich auch mental Druck auf und den habe ich einfach so ein bisschen abgelassen jetzt für mich. Ich habe natürlich immer noch meine Ziele. Ich strebe danach, mit meiner Mannschaft zusammen nach Tokio zu fahren dieses Jahr. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich mittlerweile so, dass für mich nicht die Welt untergeht, wenn es nicht klappt. Und das ist für mich total entspannt und befreit. Und dadurch kann ich persönlich besser meine Leistung bringen.
Viele OlympiastarterInnen sprechen sich aktuell dafür ja auch aus, sich impfen lassen zu wollen gegen Corona, aber eben nicht bevorzugt. Wie ist denn dazu Ihre Haltung?
Ja, das ist natürlich sehr, sehr emotional beladenes Thema auf jeden Fall, aber ich denke, wenn dadurch gewährleistet ist, dass die Olympischen Spiele stattfinden, dann würde ich mich natürlich auch impfen lassen, keine Frage. Ja, ich würde es auf jeden Fall, aber ich sehe es aber auch so wie viele andere, dass sicherlich erstmal andere Menschengruppen aus unserem Land oder generell auf der Welt da bevorzugt werden sollten und wir als Sportler dann, ja, wenn das dann klappt vor den Olympischen Spielen, wäre ich natürlich froh. Denn ja, das würde einfach die Olympischen Spiele gewährleisten. Ich glaube persönlich nicht, dass die Olympischen Spiele stattfinden könnten, wenn sich nicht alle impfen lassen würden.
Wie diskutiert denn das Ruderteam auch die Option beispielsweise einer möglichen Zwangsimpfung für Olympiateilnehmerinnen? Oder auch also Zuschauer?
Das war jetzt eigentlich noch gar nicht so groß Thema bei uns in der Runde, muss ich zugeben. Also wir warten da eigentlich alle ab und schauen dann, was passiert. Also letztendlich können wir ja auch dann bei solchen Dingen letztendlich auch nur reagieren. Klar, haben wir auch mit Athleten Deutschland und Max Hartung da auch jemanden vorne stehen, der uns auch vertritt, wo wir natürlich auch aktiv mitwirken. Aber ich glaube, da sind Experten am Werk, die das nachher entscheiden, auch natürlich Virologen und andere Experten. Und wir werden dann einfach nachher sehen, was kommt.
Trainieren Sie auf dem Wasser eigentlich auch mit Mundschutz?
Nein, wir werden alle regelmäßig getestet. Und gerade auf dem Wasser, klar, da ist es natürlich so, wir trainieren hauptsächlich in kleinen Booten, also hauptsächlich im Zweier. Da ist man dann meistens in ganz kleinen Gruppen und da trainieren wir dann nicht mit Mundschutz. Das würde bei unserer Sportart auch nicht funktionieren, muss ich zugeben. Also das, da kriegt man gar keine Luft mehr dann beim Training.
Maximilian Planer war das. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk und alles Gute für Sie und Ihr Ruderteam. Danke.
Sehr gerne, vielen Dank.
Fehlt noch alles zum Spiel der Münchner Bayern gegen den ersten FSV Mainz 05. Die Fußballpartie ist gerade zu Ende gegangen und Karl-Heinz Kahrs stellt dies hier fest.
Das war ein fantastisches Fußballspiel in der Münchner Arena. Mainz, fast ein gleichwertiger Gegner mit dem FC Bayern. Vor allem in der ersten Halbzeit 2:0 in Führung. Jonathan Burkhardt 32. und Hack 44. mit einem Kopfball. Da führte der Gast der Außenseiter, hatte durch Latzer zweite Halbzeit eine Riesenchance zum 3:0. Aber Neuer konnte parieren. Und dann Kimmich 50. Sané 56. Süle 70. und zweimal Lewandowski, einmal mit Elfmeter. Das Ganze in der 57. und 83. Und die Bayern verwandelt dieses 0:2 in ein 5:2 und bleiben Tabellenführer 2021.
Nämlich mit 33 Punkten, gefolgt von RB Leipzig mit 31 Zählern und dahinter Bayer 04 Leverkusen mit 28 Punkten. Dortmund ist Vierter mit 25 Punkten und auf den Rängen 5 und 6 belegen mit 24 Zählern Union Berlin und Wolfsburg die Plätze. Schnell noch die Basketballergebnisse. Bamberg verliert gegen Oldenburg 78-85. Würzburg unterliegt Crailsheim 80-86 und Alba Berlin gewinnt 85-72 gegen Bayern München. So, damit geht diese Sport am Sonntag-Sendung hier zu Ende und für uns beginnt das neue Jahr mit sehr guten Nachrichten. Unsere Sportfachredaktion vergrößert sich nämlich mit Sabine Gerlach, Tommy Wheeler und Jörg Degenhardt und ihrem gesamten Team aus freien Kolleginnen und Kollegen bekommen wir ab sofort Verstärkung. Wir freuen uns natürlich sehr auf die Zusammenarbeit. In diesem Sinne also auch ein frohes neues Jahr. Astrid Rawohl sagt Danke fürs Zuhören und bis bald.